Okay, welcome everybody to our last Monday's lecture before we have the exam next Monday. I will directly start with the summary of Friday so that you will be released as early as possible with this beautiful weather today. So maybe you can enjoy a bit of the sun if you don't have the exercise course afterwards. So on Friday we have discussed about, or we have finished the discussion of the structure of the universe. There were some means left how to determine the distance at cosmological scales, so to say. And this was the Tully-Fisher relation for spiral galaxies, a quite similar relation for the ellipticals is the Faber-Jackson relation, and then the measurement that takes us as far as possible, at least as we know today, are thermonuclear supernovae and their light curves. In the end of that discussion, I've also shown you a plot how the different methods build on top of each other, so which one is used to calibrate the others, how recalibration can be done, and I also showed you a comparison of the accuracy of the different methods and how they agree or not. Then we discussed about the evidence for the expansion of the universe. Which is nowadays still confirmed by Hubble's law. I've shown you some data that Hubble had available at his time and the nowadays data set for comparison, so you see that although it's more than two orders of magnitude farther away, so the distances are two orders of magnitude higher than at Hubble's times, this law still holds. And we have also discussed about the determination of the Hubble constant, so which values we know and from which different methods, and about what the implication of the Hubble time actually is. And finally, we came to the structures that we observe nowadays and whose clues we are hunting for today and also on Friday. That is how the visible matter is distributed in our universe, namely in clusters of galaxies. We have learned that there are different scales of clustering, which are called then group, cluster, or supercluster. And we have discussed a bit about the neighborhood, so to say, of our Milky Way, or if you want to say, which group cluster and supercluster our Milky Way belongs. Okay, damit hatten wir am Freitag die Diskussion über die Struktur des Universums abgeschlossen. Und ich möchte jetzt heute mit Ihnen die Theorie besprechen, die momentan allgemein gültige Theorie, könnte man sagen, wie es zu dieser Struktur gekommen ist, wie sich das Universum entwickelt hat und dabei insbesondere auf die sehr frühen Zeiten fokussieren, was sich schon allein dadurch ergibt, dass einfach in den ersten Sekunden der Existenz des Universums so unglaublich viel passiert ist und die Zeit danach dann eigentlich eher ruhig verlaufen ist. Am Freitag möchte ich dann einen kurzen Abstecher zu verschiedenen kosmologischen Modellen machen. Also auch verschiedene Herangehensweisen, die man heute hat, vielleicht gegenüberstellen. Da möchte ich Ihnen einen kurzen Film dazu zeigen, wo zwei Vertreter von Theorien die Grundlagen ihrer Theorien vorstellen bzw. gegeneinander vergleichen. Und dann würde ich eigentlich gerne am Freitag die letzte halbe Stunde, also wenn Sie das möchten, als eine Fragestunde reservieren, nochmal für die Klausur und für die Abläufe. Ist das okay oder brauchen wir das nicht? Also wenn wir es nicht brauchen, können wir natürlich auch ein bisschen Stoff noch machen. Es kommt nicht mehr in der Klausur dran, keine Bange. Also, ja. Frage, halbe Stunde, Fragerunde, einfach auch vielleicht nochmal organisatorische Sachen klären oder so. Ja.
Und zwar, wenn eine Fragerunde ist, können Sie vielleicht die Frage immer wiederholen. Nämlich, wenn man sich das im Internet anschaut, hört man immer die Fragen,
ja.
Und die Antworten dazu.
Ja, mache ich. Ich habe mich zwischendurch auch bemüht, das während der Vorlesung zu machen, aber irgendwann vergesse ich dann immer, dass es aufgezeichnet wird. Und dann, ja, machen wir am Freitag. Also dann spiele ich immer den Papagei und dann kriegen Sie es ab. Oder derjenige, der die Frage stellt, muss nach vorne kommen, aber ich glaube, dann haben wir keine Fragen. Okay, ich habe auch die Listen rumgehen lassen nochmal, für die, wo Sie sich eintragen können als Anmeldung zur Klausur. Das ist wie gesagt einfach für uns aus organisatorischen Gründen, damit wir einigermaßen wissen, wie viele Leute erscheinen werden. Ja. Ah, die geht gerade nicht weiter. Die beiden Herren mit dem Rechner, könnt ihr die Liste weitergeben, wenn ihr euch eingetragen habt? Ja, sehr schön. es ist rein aus organisatorischen Gründen, damit wir so einigermaßen wissen, wie viele Klausuren wir ausdrucken müssen. Wenn Sie jemanden wissen, der auf jeden Fall kommt, aber irgendwie keine Chance hat, sich einzutragen, einfach den Namen mit draufschreiben. Ja, dann. Auf der Webpage stehen auch die Infos zur Klausur, nur damit Sie nicht aus alter Gewohnheit am Montag hierher laufen. Die Klausur schreiben wir im großen Hörsaal. Das ist einfach mehr Platz, damit wir dann auch zu Ihnen kommen. Okay, aber Näheres dazu verschieben wir auf Freitag. Heute besprechen wir das frühe Universum. Die Entwicklung des frühen Universums, wie man sich es vorstellt, und Sie werden gleich merken, dass früh wirklich sehr früh ist, also mehr oder weniger die erste Sekunde. Die ganze Modellierung beruht darauf, dass man die sogenannte Urknalltheorie verwendet, also die werde ich jetzt mit Ihnen besprechen, und zwar werde ich die direkt besprechen, inklusive einer sogenannten Inflationsphase. Die war ursprünglich nicht in der Urknalltheorie so enthalten. Das führte dann zu einigen Problemen, die ich dann im zweiten Unterkapitel kurz ansprechen möchte. Und im Prinzip sind diese großen Probleme der Urknalltheorie alle mit dieser Inflationsphase zu beheben, wobei sich dann die Frage stellt, wie diese Inflationsphase eigentlich zustande gekommen ist. Und wenn man das frühe Universum mit der Urknalltheorie modellieren will, dann braucht man das Standardmodell der Teilchenphysik, um das zu verstehen. Und da wollte ich jetzt kurz fragen, wer von Ihnen kennt das Standardmodell der Teilchenphysik? Über die Sachen raus, dass es sowas wie Leptonen, Quarks gibt? Nein? Okay. Gut, dann stell ich es ganz kurz vor, damit wir wenigstens alle wissen, wovon dann in den nächsten Minuten die Rede ist. Also es gibt im Standardmodell drei Gruppen fundamentaler Teilchen. Und fundamental heißt in dem Fall, Die sind nicht aus anderen Teilchen zusammengesetzt. Also nicht zusammengesetzt, oder zumindest wissen wir es heute nicht, dass sie zusammengesetzt wären. Und das sind die Leptonen, die Quarks, die die Hadronen aufbauen, und die Austauschteilchen der Wechselwirkungen. Und was man dann auch noch braucht, das haben Sie wahrscheinlich in letzter Zeit öfter auch in den Medien gehört, das ist so etwas Seltsames wie das Higgs-Boson, damit man in diesem Modell am Ende auch Masse aufbauen kann für die verschiedenen Teilchen. Die erste Gruppe, die ich anschreiben möchte, das sind die sogenannten Leptonen. Die haben alle Spin 1/2, sind also Fermionen, gehorchen dem Pauli-Prinzip. Und die gliedern sich, genau wie später dann die Quarks auch, in drei Familien. 1, 2, 3. Und man kann jeweils, in jeder Familie kann man einen geladenen und einen ungeladenen Partner unterscheiden. Also in der Familie 1, das ist, sind die leichtesten, da ist das, haben wir das Elektron mit seinem Antiteilchen, dem Positron. Und die wichtigsten Eigenschaften ist eine Masse von 500 kV C². Die Ladung ist minus plus eine Elementarladung, also das Minus gehört zum Elektron, das Plus dann zum Positron. Ja, und den Spin 1/2, den haben wir hier oben schon stehen. Dazu gehörend, das kennen Sie vielleicht aus dem, wenn Sie sich mal den radioaktiven Beta-Zerfall angeschaut haben, gibt es Neutrinos. Und weil die eben in diese Familie gehören, heißen die dann auch Elektron-Neutrino, beziehungsweise Antineutrino. Ist noch nicht so ganz klar, ob Antineutrino und Neutrino vielleicht sogar identische Teilchen sind. Da könnten uns Experimente zum doppelten Beta-Zerfall Aufschluss drüber geben. Da müssen wir noch abwarten, aber in dieser Theorie spielt das zunächst auch keine Rolle, ob die Teilchen identisch sind. Die sind zunächst mal einfach so postuliert. Die Masse, da kennen wir bei den Neutrinos nur eine Obergrenze dafür, und die ist sehr klein, also die Masse ist kleiner als 2,2 Elektronenvolt. Ich spare mir jetzt immer das pro C² dazu zu schreiben, das wissen Sie, oder? Also E gleich mc². Ich vergesse es wahrscheinlich eh in der übernächsten Zeile. Die Ladung hier ist 0, also diesen, ich schreibe mal ungeladen hin. Und das ist eben dieses Geisterteilchen, das beim Beta-Zerfall frei wird und das dann für die lange Zeit unverstandene Energieverteilung der Elektronen und Positronen gesorgt hat. So, das ist die erste Familie, das sind die leichtesten Vertreter. Dann geht es weiter, eins schwerer, da haben wir die Myonen, und da gibt es eben auch genauso das Antimyon dazu. Die Masse sind jetzt 105,66 MeV, also drei Größenordnungen mehr. Die Ladung ist auch plus minus eine Elementarladung, und diese Myonen, die können zerfallen, eben in Elektronen zum Beispiel, und zwar mit einer Halbwertszeit von Mikrosekunden, 2,2 Mikrosekunden. Die Myonen werden gerne herangezogen, wenn man den Effekte der Relativitätstheorie demonstrieren will, indem man dann eben begründet, warum Myonen trotz ihrer kurzen Halbwertszeit auf der Erde ankommen können oder detektiert werden können. Auch zu den Myonen gibt es ein Neutrino, das Myon-Neutrino, und den entsprechenden Antipartner dazu. Die Masse, wenn man, gibt es auch als Obergrenze 170 KeV und auch die Myon-Neutrinos sind ungeladen. Hier zu den Neutrinos ist vielleicht noch dazu zu sagen, diejenigen, die sich schon ein bisschen mehr mit dem Standardmodell auskennen, die wissen, dass die Darstellung Elektron, Myon und dann eben Tau on Neutrino die eine besondere Art der Eigenzustände sind, die können miteinander mischen und darum können die verschiedenen Neutrinoarten ineinander übergehen, zum Beispiel auch. Der schwerste Vertreter, also die in der dritten Familie, das ist das Tauon oder auch Tau manchmal kurz genannt. Das hat eine Masse von 1777 MeV. Ladung ist auch wieder Elementarladung und die Halbwertszeit, die geht jetzt nochmal um einiges nach unten. Das sind 3,4 mal 10 hoch minus 13 Sekunden. Und die Tau-Neutrinos die haben Massen kleiner 15,5 MeV und auch die sind natürlich ungeladen. So, das sind die Elementarbausteine der Materie aus der Gruppe der Leptonen. Diese Teilchen wechselwirken, wenn sie denn eine Ladung haben, über die elektromagnetische Wechselwirkung. Ansonsten über die schwache Wechselwirkung, also Neutrinos wechselwirken über die schwache Wechselwirkung. Die reagieren nicht auf die starke Wechselwirkung. Wenn es um starke Wechselwirkung geht, dann müssen wir uns die Gruppe der Quarks anschauen. Und hier schreibe ich jetzt wirklich nur die Quarks an, die Antiquarks, die müssen Sie sich jeweils dazu denken. Das heißt jeweils mit umgekehrter Ladung, aber ansonsten den gleichen Eigenschaften. Und auch hier haben wir jetzt wieder diese drei Familien. Und wir beginnen mit dem Up-Quark. Die Massen, die ich jetzt hier angebe, die sind aus dem Booklet der Particle Data Group. Da geht es darum, was man ja, aus den verschiedenen Theorien, wenn man jetzt Massen der Quarks bestimmt, dann für Massen ausrechnen kann. Das ist nicht so eindeutig, weil Quarks ja nicht ungebunden in der Natur auftauchen. Die sind ja in so einem Confinement, also wenn man zwei Quarks hat und die auseinanderziehen will, und dann ist irgendwann die Energie so groß, dass die nicht getrennt sind voneinander, sondern dass einfach jeweils an jedem Quark ein neues auftaucht und dadurch kann man die Masse eines einzelnen Quarks nur modellbehaftet bestimmen und dann ergeben sich eben je nach Modell auch andere Massen, also für das Up-Quark 1,7 bis 3,3 MeV. Wir haben eine Ladung von plus 2/3 der Elementarladung. Eine Isospin-Komponente, Z-Komponente von plus 1/2. Was das bedeutet, zeige ich Ihnen gleich noch. Und eine Hyperladung, die sich ergibt aus der eigentlichen Ladung Q, die Sie kennen. Und davon den Isospin abziehen, das ist eine Möglichkeit, diesen Wert zu berechnen von plus 1/3. Der zweite Vertreter in dieser Familie ist das Down-Quark. Und aus diesen beiden Quarks sind Protonen und Neutronen aufgebaut. Sie können dann ja anhand der Elementarladung einfach mal rumspielen, wie sie auf die Ladung plus 1 oder 0 kommen, also aus was Protonen und Neutronen jetzt letztlich aufgebaut sind. Das ist etwas schwerer, 4,1 bis 5,8 MeV-Masse. Die Ladung ist minus 1 Drittel E. Das IZ, diese Isospin-Komponente, ist auch negativ im Vergleich zum Up-Quark, minus 1,5. Und damit ergibt sich eine Hyperladung von ebenfalls plus 1 Drittel. Das sind die leichtesten Vertreter, die Bausteine unserer Nukleonen. Und wenn man jetzt Nukleonen anregt, wenn man zu immer höheren Energien geht, dann kommen als nächstes zwei Quarks zum Vorschein, die sich Charm und Strange nennen. Das Charm-Quark ist in dem Fall das schwerere der beiden, 1270 plus 70 und minus 90 MeV. Das steht in dieser Reihe unter dem Up-Quark deshalb, weil es auch die positive Elementarladung oder die positiven zwei Drittel der Elementarladung trägt. Wenn man das betrachtet, wird eine neue Erhaltungszahl eingeführt, die Charmness. Und das Charm-Quark selber erhält da einen Wert von plus 1. Und das Anti-Charm-Quark hat dann eben minus 1. Und wenn Sie irgendwelche Reaktionsgleichungen aufschreiben, wo diese Teilchen vorkommen, dann muss eben immer links und rechts auf der Gleichungsseite der gleiche Wert rauskommen. Die Hyperladung von so einem Charm beträgt 4 Drittel und wenn Sie dann einsetzen in diese Formel hier oben, was das für einen Isospin hat, dann finden Sie raus, der ist 0. Wir werden noch sehen, dass diese Isospin-Geschichte hier eine Eigenschaft dieser leichtesten oder dieser ersten Generation von Quarks ist und bei den anderen Quarks verschwindet. Dafür trägt jedes von denen sozusagen eine neue Erhaltungszahl oder Quantenzahl bei, die jeweils mit der Existenz des Quarks verknüpft ist. So, ich hatte schon gesagt, das Strange ist jetzt leichter als das Charm. 101 plus 29 minus 21 MeV. Das hat die minus ein Drittel Elementarladung. Hier wird auch eine neue Erhaltungszahl, die Strangeness, eingeführt. Und obwohl das jetzt das Strange Quark selber ist, bekommt es als Strangeness die minus 1. Ja? Also die muss man aufpassen, wenn man da nachher mit rechnet, dass man nicht durcheinander kommt mit den Teilchen und Antiteilchen. Hier steht eben eine minus 1. Die Hyperladung ist minus 2 Drittel und damit haben wir auch hier keinen Isospin-Komponente. So, und die dritte Familie, das sind die schwersten. Das sind auch diejenigen, die dann als letztes gefunden wurden, einfach weil die Energien, die man benötigt, um diese Teilchen zu erzeugen oder sichtbar zu machen, dann auch die höchsten sind. Das ist das Top-Quark und das Bottom-Quark. Und auch hier ist es jetzt wieder so, dass der Vertreter mit der positiven Ladung der schwerere ist. Da sind wir im GeV-Energiebereich. Wir haben auch wieder die gedrittelte Ladung. Es wird als Haltungsgröße eingeführt und wir haben eine Hyperladung auch wieder von 4 Drittel und das sehen Sie mit dem Wert von hier oben direkt, dass auch hier der Isospin 0 sein muss. Das Bottom ist etwas leichter, 4190 plus 180 minus 60 MeV minus ein Drittel. Es gibt ein B' und auch das wird wieder negativ gesetzt für das eigentliche Bottom Quark. Und auch hier ist die Hyperladung genau wie beim Strange minus zwei Drittel und damit gibt es keinen Isospin. Aus diesen Grundbausteinen sind ja zumindest alle Hadronen, die wir kennen, aufgebaut. Sie können jetzt, also was wichtig ist, ist immer, Sie müssen auf eine ganzzahlige Ladung kommen. Das führt dann dazu, dass Sie entweder drei Quarks zusammenbasteln können, so wie das beim Proton und beim Neutron gemacht ist, oder Sie basteln einen Quark und einen Antiquark zusammen, um dann Mesonen zu erhalten. Und ja, also daraus sind die Nukleonen, aber auch entsprechend andere Teilchen aufgebaut. Wenn Sie irgendwann eine Vorlesung zur Teilchenphysik hören, dann werden Ihnen diese verschiedenen Quarks noch regelmäßig über den Weg laufen. Die Quarks reagieren aufgrund ihrer Ladung auf die elektromagnetische Wechselwirkung. Sie reagieren auch auf schwache Wechselwirkung, also es können auch schwache Zerfälle stattfinden. Und sie reagieren auf die starke Wechselwirkung. Und die verschiedenen Wechselwirkungen, die werden in dem Standardmodell durch Eichbosonen in Feldern übertragen. Also Eichbosonen, das sind die Austauschteilchen der Wechselwirkung. Und da haben wir einmal das Photon für die elektromagnetische Wechselwirkung. Das hat keine Ruhemasse. Und es gibt nur ein Eichboson oder ein Austauschteilchen für die elektromagnetische Wechselwirkung, also eben das eine Photon. Für die starke Wechselwirkung sind das die Gluonen. Und wenn man sich jetzt so ein Proton zum Beispiel in der heutigen Vorstellung anschaut, dann besteht das eben nicht nur aus drei Quarks, sondern aus jeder Menge Gluonen, die dazwischen drin rumschwirren und das Proton als zusammengesetztes Teilchen zusammenhalten. Die Ruhemasse der Gluonen selber, die ist auch null. Durch das Confinement, also dadurch, dass eben immer, wenn Sie, also die Wechselwirkung selber ist eben, die ist zwar sehr stark, aber auch sehr kurzreichweitig, einfach weil Sie immer neue Gluon-Antigluon-Paare sozusagen oder Quark-Antiquark-Paare erzeugen, wenn Sie die zusammengesetzten Teilchen weiter auseinanderziehen. Und von den Gluonen muss es im Standardmodell 8 verschiedene geben, damit Sie alle Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Quarks und beziehungsweise mit den Quark-Eigenschaften erklären können. Dann haben wir noch die Vektorbosonen. Die brauchen wir für die schwache Wechselwirkung. Die haben Masse und es gibt deren drei. Zwei geladene, das W plus und das W minus mit jeweils einer Elementarladung, also einmal positiv und einmal negativ. Wenn Sie so wollen, sind das Teilchen und Antiteilchen zueinander. Die haben gleiche Masse von 80.385. plus minus 15 MeV. Und die Lebensdauer ist etwa 3 mal 10 hoch minus 25 Sekunden. Und das neutrale Pendant dazu ist das Z0. Das ist etwas schwerer, 91.187,6 plus minus 2,1 MeV, und das lebt auch etwas kürzer, nämlich etwa 2,6 mal 10 hoch minus 25 Sekunden. Wir werden dann noch sehen, dass es Zeiten in der Entwicklung des Universums gab, wo die verschiedenen Wechselwirkungen alle zu, also wo man verschiedene Wechselwirkungen verbunden hat zu einer einzigen, und die ersten, die da verschmelzen, das ist die schwache und die elektromagnetische Wechselwirkung, die bilden dann zusammen die sogenannte elektroschwache Wechselwirkung, und dabei wird dann das Photon als ungeladenes Teilchen sozusagen zum Pendant von diesem Z0. Ja, und was man dann noch braucht, ist eben dieses skalare Higgs-Teilchen. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass am CERN, am LHC, jetzt ein Kandidat gefunden worden ist, der zunächst die richtigen Eigenschaften aufweist. Und jetzt muss man nach und nach schauen, ob es sich wirklich um das vorhergesagte Higgs-Teilchen handelt und was es denn alles so für Eigenschaften, also ob es wirklich genau die Eigenschaften hat, die das Standardmodell vorhersagt, oder ob man an irgendeiner Stelle vielleicht doch nochmal neue Physik braucht. Okay. Also was jetzt im Folgenden wichtig werden wird, sind diese verschiedenen Typen der Wechselwirkungen, aber auch welche davon auf Leptonen und Quarks, beziehungsweise eben zum Beispiel auf, auch auf Photonen wirken können. Boah. Haben Sie da erstmal noch Fragen dazu? Das ist jetzt erstmal nur eine Ansammlung von Daten, ein bisschen Vokabular. Dann fangen wir jetzt mal an in groben Zügen. Die Urknalltheorie bzw. ihre Vorhersagen für die Entwicklung des frühen Universums aufzuschreiben. Also die Annahme ist, das Universum, so wie wir es kennen, nimmt seinen Anfang aus einer Singularität. Die Idee dazu kommt letztlich daher, wenn man, wenn man sich das Hubble-Gesetz eben anschaut und dann konsequent bis zum Ende verfolgt, dann muss irgendwann mal alles, alles aus einem Punkt gekommen sein, und wenn das aber der Fall ist, dann kann das nur in Form von einer Singularität von Energie existiert haben. In was auch immer für einem umgebenden Medium sozusagen. Die Entwicklung, also wie wir uns heute die Entwicklung vorstellen, die wird im Wesentlichen bestimmt dadurch, dass diese Singularität expandiert. Und während sie das tut, kommt es zu Temperaturänderungen. Und diese Temperaturveränderung oder dieser Temperaturverlauf bestimmt dann letztlich, wie, welche Teilchen oder welche wie das Universum dann dominiert wird. Okay. Das Ganze fängt an in der sogenannten Planck-Ära. Das ist letztlich die Zeit, die wir eigentlich mit dem Standardmodell der Physik oder mit unserem Verständnis von der Physik heute eigentlich nicht mehr wirklich erfassen oder beschreiben können. Was wir bräuchten, um das zu tun, das wäre so eine Art Weltformel, wo wirklich alle Wechselwirkungen auf eine einzige vereint werden können. Manchmal heißt es auch aus dem Englischen ein bisschen flach übersetzt die Theorie von allem. Theory of everything. Was bedeutet das jetzt letztlich? Wir befinden uns zu Zeiten, die kleiner als die Planck-Zeit sind, also kleiner, 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Und bei Energien oder Temperaturen, die größer als 10 hoch 19 GeV sind. Das sind, also zum einen ist es eine unvorstellbar kurze Zeit, wenn man sich das mal aufmalt, selbst mit so einer logarithmischen Zeitachse, wie viele Nuller das sind und was das sozusagen in der umgekehrten Richtung entsprechen würde. Zum anderen sind es unglaublich hohe Temperaturen und Energien. Und da bricht ja einfach unser Standardmodell zusammen. Was wir bräuchten, wäre eben eine Theorie, die alle 4 fundamentalen Kräfte oder Felder vereinigt. Und es ist letztlich so, dass zu diesen ganz frühen Zeiten die Begriffe Raum und Zeit zu verwenden keinen Sinn macht. Also es gibt die Fluktuationen, die sind hier dann so groß, dass es in dem Sinn ja weder Raum noch Zeit gibt. Von Zeit kann man eigentlich erst nach der Planck-Zeit sprechen, also direkt nach diesem Zeitpunkt. Und es ist so ein bisschen eine philosophische Frage, wie man denn dann, wie man vor der Planck-Zeit definieren will, wenn man eigentlich keine Zeit hat vorher. Ja. Ich bin kein Wissenschaftsphilosoph, lass mich da jetzt nicht näher drüber raus. Also für Sie wichtig, alles früher als 10 hoch 4, minus 44, 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden, können wir eigentlich nicht beschreiben. Also erfassen wahrscheinlich noch diverse andere Dinge, die jetzt kommen, nicht, aber hier haben wir nicht mal eine Beschreibung dafür. Dann kommt es bei dieser Zeit, bei dieser Planck-Zeit zu dem sogenannten Planck-Übergang, dann entkoppelt die Gravitation von den 3 anderen Kräften und damit beginnt letztlich das, was wir Raum und Zeit nennen. Also Beginn ist jetzt wirklich in Anführungszeichen zu setzen. Ab da können wir es also beschreiben. Ja, und was das letztlich bedeutet, das zeige ich Ihnen hier auf einem Bild. Das wird jetzt immer noch mal öfter eingeblendet werden. Hier ist aufgetragen die Entwicklung des Universums jetzt nicht auf einer Zeitachse, sondern auf einer Temperaturachse. Also hier unten steht log kT oder Energieachse, ist richtiger gesagt. Und das ist hier jeweils der Logarithmus aufgetragen. Und hier sind die verschiedenen, die Stärken ein Maß für die verschiedenen Kräftewechselwirkungen aufgetragen. Und das sieht man also bis zu der Planck, Zeit, also bis zu dieser Temperatur von 10 hoch 19 GeV, da ist noch alles vereinigt und hier geht diese Linie auch nicht weiter, weil man einfach nicht weiß, wie das dann aussehen würde. Und dann spaltet sich als erstes die Gravitation ab. Deren Entwicklung ist dann hier dargestellt, also die relative Stärke, die von der Gravitation, die wird immer kleiner gegenüber den anderen Wechselwirkungen. Nichtsdestotrotz wissen Sie, dass Sie auf kosmologischen Skalen die Entwicklung von Galaxien beeinflusst oder erklärt. Und dann haben wir bis zu diesem Punkt hier die sogenannten großen vereinigten Theorien, Grand Unification. Das bedeutet nichts anderes, als dass die drei restlichen Wechselwirkungen, die wir also hier noch aufgeschrieben haben, dann durch eine einzige Theorie beschrieben werden sollen. Da gibt es verschiedene Ansätze dazu, String-Theorie, Loop-Theorie. Jede davon hat ihre Vor- und Nachteile. Insbesondere führt man immer einiges mehr an Dimensionen ein, um letztlich dafür zu sorgen, dass das, was hier oder was heute als getrennte Wechselwirkung uns erscheint, dann mit einer einzigen Beschreibung dargestellt werden kann. Also wir sind jetzt an der Stelle angelangt, also bei diesem Planck-Übergang, wo sozusagen dann die große Vereinigungs- oder die Ära der großen Vereinigung beginnt. Das reicht also von der Planck-Zeit 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden bis zu 10 hoch minus 36 Sekunden, also insgesamt 8 Größenordnungen. Bei der Energie ist es nicht ganz so viel, 10 hoch 19 GeV bis 10 hoch 15 GeV. Wir haben hier die starke und die elektroschwache Wechselwirkung vereint. Vereint können Sie sich vereinfacht so vorstellen, man kann sie nicht unterscheiden. Und während dieser Zeit expandiert das Universum regulär, also so, wie man es sich vorstellt, wie es das auch heute noch tut. Am Ende dieser Zeit, also bei 10 hoch minus 36 Sekunden, passiert dann, oder denkt man heute, dass die sogenannte Inflationsphase eingesetzt hat. Man kann jetzt sagen, die führt man im Wesentlichen dazu ein, um die Probleme, die die Urknalltheorie mit sich bringt, zu vermeiden. Die dauert von 10 hoch minus 36 Sekunden bis etwa 10 hoch minus 34 Sekunden, findet bei konstanter Temperatur statt, nicht 10 GeV, das wäre jetzt schnell abgekühlt, immer noch 10 hoch 15 GeV. Und was da genau passiert, ist, dass der Raum sich mit Überlichtgeschwindigkeit ausdehnt, und zwar wie viel, das weiß man nicht so genau, 10 hoch 20 bis 10 hoch 50. Also mehrere Größenordnungen Ausdehnung in, also nicht mehrere Größenordnungen, also 10 hoch 20 bis 10 hoch 50. Welchen Wert Sie da einsetzen, das hängt davon ab, ob Sie von einer isothermischen Inflationsphase ausgehen oder von einer adiabatischen in dieser kurzen Zeit. Wofür wir das brauchen werden, das sehen Sie dann, wenn wir die Problematik besprechen. Eine mögliche Erklärung für diese Inflationsphase oder ein Antrieb, der dafür gesorgt haben könnte, warum das zu diesem Zeitpunkt auf einmal so schlagartig expandiert, das ist im Prinzip einen ganz analogen Mechanismus zu dem, was Sie in einem Blasenkammerdetektor finden. In einer Blasenkammer haben Sie überhitztes Wasser vorliegen und wenn dann ein Teilchen durch dieses überhitzte Wasser durchgeht und auch nur einen Hauch von Energie deponiert, dann führt das dazu, dass die latente Wärme in diesem überhitzten Wasser frei wird und sich eben so eine Blase bildet, die sich dann schlagartig immer größer ausdehnt. Man kann also zählen, wenn da Teilchen durchgeflogen sind. Das waren die ersten Detektoren, die man sozusagen auch hatte, um Teilchen nachzuweisen. Und so ähnlich stellt man sich das auch vor, nämlich dass sozusagen das Vakuum, also der Grundzustand des Universums, war eben eigentlich nicht der tatsächliche Grundzustand, sondern das Universum lag in einem falschen Vakuum vor, also in einem Zustand, der zwar niedrige Energie hatte, aber nicht die niedrigstmögliche, und es brauchte sozusagen einen Kick, um in diesen niedrigstmöglichen Zustand zu kommen, und dann ging das Ganze aber schlagartig voran. Also dann hat sich so wie in der Blasenkammer sich dann diese Blase schlagartig ausdehnt, so hat sich dann das Universum schlagartig ausgedehnt, und der Antrieb für diese Inflation kommt aus der latenten Wärme, die in diesem falschen Vakuum gespeichert ist. Das ist eine mögliche Erklärung dafür. Ansonsten wird es nämlich schwierig, also was schwierig ist, ist sozusagen zu erklären, wo kommt denn der Antrieb für diese Inflation eigentlich her. So, wenn das Universum die Inflationsphase hinter sich gebracht hat und schlagartig um 20 Größenordnungen oder 50 angewachsen ist, dann entkoppelt auch die starke Wechselwirkung. Und das passiert dann bei eben 10 hoch minus 34 Sekunden. Ja, und immer noch eine Temperatur von 10 hoch 15 GeV. Die hat sich ja nicht geändert durch die Inflation. In dem Bild hatten Sie das schon gesehen, das ist das Ende der großen Vereinigungstheorien, und die starke Wechselwirkung zeigt dann eben im Bereich ihrer Reichweite, die dominierende Anziehung. Jetzt haben wir bald gar keine Kreide mehr. Stöpsels. So, gefolgt wird das Ganze dann von der elektroschwachen Ära, das heißt die Zeit, in der die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung noch vereint sind. Die reicht von 10 hoch minus 34 Sekunden bis 10 hoch minus 11 Sekunden, also Sie merken, die Zeitspannen oder die Größenordnungen, die wir überspannen, die werden jetzt länger. Und von der Energie her sind es 10 hoch 15 GeV bis 100 GeV. Und das Universum ist in dieser Zeit dominiert von freien Quarks und Antiquarks. Die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung, die sind immer noch gekoppelt. Und das hat was damit zu tun, dass die Energien hier so groß sind, dass sie völlig problemlos Paare von W plus, W minus aus den Energien, die da vorherrschen, erzeugen können. Das heißt, Sie haben die Austauschpartner da einfach vorliegen und auch mit Energie vorliegen und vor allem dann eben nicht nur kurz aufpoppen und wieder verschwinden. Und dadurch sind diese beiden Wechselwirkungen in dem Sinn nicht unterscheidbar. Wie es den anderen Wechselwirkungen aber dann auch so ging, auch die elektroschwache Ära nimmt irgendwann ein Ende und die beiden verbliebenen Wechselwirkungen entkoppeln auch noch. Das nennt man dann den elektroschwachen Übergang. Der findet eben bei den 10 hoch minus 11 Sekunden statt. Und bei Temperaturen, Energien von 100 GeV. Und das ist einfach die Entkopplung zu der uns bekannten elektromagnetischen Wechselwirkung und der schwachen Wechselwirkung. In dem Bild, was ich Ihnen gezeigt hatte, ist das hier hinten dargestellt. Also hier ist nochmal der Punkt, wo starke und elektroschwache Wechselwirkung entkoppeln. Dann sehen Sie, man muss dann diverse Größenordnungen von Energie überwinden, bevor dann auch elektromagnetische und schwache Wechselwirkung entkoppeln. Die Tatsache, dass das hier so grau eingefärbt ist, die beruht darauf, dass das sozusagen die Temperaturen, die Energien sind, die wir auf der Erde oder im Labor noch nachstellen oder experimentell nachweisen können. Ja?
Heißt das da, dass die Gravitationskonstante gar nicht konstant ist, sondern geringer
wird? Nee, ich glaube, so ist es nicht zu interpretieren, weil ja hier von relativer Stärke gesprochen ist. Also das sind die Wechselwirkungen relativ zueinander. Das hat dann auch was damit zu tun, wie die jeweiligen Austauschteilchen vorliegen, glaube ich. Habe ich mir jetzt aber nicht im Detail angeschaut. Okay. Ja, und der Grund, warum eben hier Energie aufgetragen ist und nicht direkt Zeit, sondern Zeit eben einfach nur durch diesen Pfeil angedeutet wird, das ist derjenige, dass es eben zwischendurch solche Phasen gibt, wo die Temperatur oder Energien auch mal konstant bleiben können. Okay. So, dann sind wir bei Zeiten, also wir sind jetzt in Bereichen angekommen, die wir experimentell im Labor nachstellen, überprüfen können. Und das Universum nimmt jetzt mehr und mehr eine Form an, die wir vielleicht eher verstehen oder beschreiben können, zumindest wenn Sie es vielleicht auch in Ihrem Studium sozusagen sehen. Wir kommen jetzt immer mehr in Bereiche, die Sie in früheren Semestern vielleicht schon mal was davon gehört haben. Ja. Also Sie noch nicht, weil Sie ja teilweise noch in so furchtbar frühen Semestern unterwegs sind. Das nächste, was dann kommt, ist die hadronische Ära, 10 hoch minus 6 Sekunden bis 10 hoch minus 4 Sekunden. Wundern Sie sich nicht, dass hier so ein Stück dazwischen fehlt. Die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung entkoppeln zwar, aber die Temperaturen und Dichten, die sind dann noch nicht groß genug, dass da wirklich was Neues passiert, sozusagen auf dem Teilchensektor. Aber hier ab 10 hoch minus 6 Sekunden sind dann die Temperaturen so weit abgesunken, dass die Quarks und auch die Dichten so weit abgesunken, dass die Quarks jetzt zu Protonen und Neutronen rekombinieren können. Und weil das Ganze im thermischen Gleichgewicht stattfindet, und Sie wissen ja, dass Neutronen instabil sind gegen Beta-Zerfall, also aus dem Neutron kann ein Proton entstehen, aber umgekehrt kann aus dem Proton über Elektroneneinfang auch ein Neutron entstehen, zumindest im Kern. Hier findet die Rekombination im thermischen Gleichgewicht statt und das bedeutet dann, dass Sie das Verhältnis zwischen Protonen und Neutronen einfrieren. Also da kommt einfach ein konstanter Wert raus. Und zwar gibt es für 6 Protonen immer ein Neutron. So, jetzt haben wir also schon mal Kernbausteine vorliegen. Was wir als nächstes noch bräuchten, um zum Beispiel Atome zu bilden, das wäre sowas wie Elektronen, also Leptonen. Während der Leptonen-Ära, die von etwa 10 hoch minus 4 Sekunden bis eine Sekunde andauert, liegen die nur in Form in Form eines Gleichgewichts vor, und zwar so, dass sie ein Gleichgewicht zwischen Strahlung, also zwischen Photonen haben und Lepton-Antilepton-Paaren. Also Sie haben immer als Beispiel E plus plus E minus wird zu 2 Gammas, also Gamma plus Gamma. Und aufgrund der Impulserhaltung müssen es immer 2 werden. Und dann kann aber die Photonen können auch wieder, wenn sie genug Energie haben, eben wieder zu einem Teilchen-Antiteilchen-Paar werden. Bei etwa 3 MeV, und das ist ein Zeitpunkt von etwa 0,1 Sekunde, entkoppeln dann die Neutrinos. Und das ist auch der Grund, warum man nach einer sogenannten Neutrino-Hintergrundstrahlung sucht, die es dann erlauben würde, noch frühere Zeitpunkte der Entwicklung des Universums anzuschauen. Und bei etwa 1,3 Sekunden und bei etwa 1 MeV, da haben dann diese Photonen, die entstehen, eben nicht mehr genug Energie, um weitere Positronen-Elektronenpaare zu erzeugen. Sie brauchen dafür ja 2-mal die Ruhemasse, also sie brauchen dafür 1 MeV Energie und das haben sie dann einfach nicht mehr vor. Das heißt, sie haben keine E plus, E minus Erzeugung mehr. Das heißt, sie lösen dieses Gleichgewicht hier auf. Okay. Haben Sie bis dahin Fragen? Also unser Universum ist jetzt eine Sekunde alt. Immerhin, soweit haben wir es schon mal geschafft. Und jetzt geht es in relativ großen Schritten verglichen zu dem, was wir die ganze Zeit gemacht haben, in der Zeit zügig weiter. Das nächste, was vielleicht für die allgemeine kosmologische Entwicklung zunächst gar nicht so von Interesse erscheint, aber für die spätere Bildung und Entwicklung des Universums in Form von Galaxien oder auch Sternen dann wichtig ist, das ist die primordiale Nukleosynthese. Bei etwa 10 Sekunden setzt die ein. Wir hatten das Reaktionsnetzwerk dazu im Kapitel, kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, 17.3 besprochen. Und was hier noch anzumerken ist, ist, dass das Verhältnis von Protonen zu Neutronen, das wir ja eingefroren hatten auf diese 6:1, direkt die Vorhersage erlaubt, wie viel Wasserstoff und Helium in dieser primordialen Nukleosynthese nachher erzeugt werden. Also für das Verhältnis Wasserstoff zu Helium. Und das ist wirklich eine Vorhersage, die man mit diesem Urknall-Modell machen kann und die auch in anderen Messungen bestätigt worden ist. Und das ist sozusagen ein Hinweis dafür, wenn so ein Modell Vorhersagekraft hat, dann ist es eigentlich immer ein guter Hinweis darauf, dass es zumindest in dem Rahmen dann korrekt die Situation beschreibt. Also das P-zu-N-Verhältnis liefert direkt die Vorhersage für Wasserstoff zu Helium, weil die Neutronen mit den Protonen eben Helium bilden. Freie Neutronen würden ja dann zerfallen in Protonen. Das können sie aber auf diesen Zeitskalen noch nicht, weil die 10 Sekunden Halbwert, die 10 Sekunden zu kurz sind. Und das Massenverhältnis, also das Massenverhältnis, nicht das Anzahlverhältnis, was vorhergesagt wird, das ist 75% Wasserstoff und 25% Helium. Sie wissen aus dem Kapitel noch, dass es in Spuren dann auch sowas wie Lithium geben kann. Das ist aber hier nicht so wichtig. Nach etwa 1000 Jahren macht unser Universum dann einen wichtigen Entwicklungsschritt und wird von einem strahlungsdominierten Universum zu einem materiedominierten Universum. Was bedeutet das? Man könnte das so interpretieren, dass jetzt eben mehr Energie in Form von Materie vorliegt als in Form von Strahlung. Und dann nochmal 2 Größenordnung Jahre später entkoppelt die sogenannte Hintergrundstrahlung. Und das ist der früheste Zeitpunkt, zu dem wir uns heute ein Bild von unserem Universum machen können, indem wir diese Hintergrundstrahlung, die damals dann entkoppelt, also dann frei wird, sich frei bewegen kann, beobachten. Was bedeutet das? Wir sind jetzt bei Temperaturen angelangt, wo Atomkerne, also Ionen und Elektronen zu neutralen Atomen kombinieren können. Und da wird eben auch wieder ein Gleichgewicht aufgehoben, nämlich wenn Sie sich anschauen, wenn Sie ein Proton nehmen und ein Elektron dazu packen, dann bildet das ja ein Wasserstoffatom plus ein Photon und das Ganze ist bis dahin im Gleichgewicht. Das heißt, die Photonen, die Sie erzeugen, die werden, werden dann auch wieder genutzt, um Wasserstoffatome zu zerstören. Und ab diesem Zeitpunkt ist es eben nicht mehr möglich und dadurch sind die Photonen, die bei der Kombination zu neutralen Atomen frei werden, nicht mehr an die Teilchen gebunden. Und diese Hintergrundstrahlung kühlt unabhängig vom Rest ab, und zwar auf heute beobachtete Werte. Von etwa 3 Kelvin. Das Interessante daran ist jetzt, dass es Schwankungen gibt in der Temperatur. Und zwar im Bereich Delta T zu T ist 10 hoch minus 5. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie an der einen Stelle 3 und an der anderen 2 Kelvin gehabt hätten, sondern im Bereich 10 hoch minus 5 finden Fluktuationen statt. Und diese Temperaturschwankungen, die kann man dann auch als Dichte oder als Hinweis für Dichte Fluktuationen werten und das könnten die Keimzellen der Strukturbildung im Universum sein. Also verstehen Sie das jetzt nicht so, dass die Temperaturschwankungen zu Dichtefluktuationen geführt haben, die dann Strukturbildung beeinflusst haben, sondern die Temperaturschwankungen, die wir da nachweisen, sind ein Hinweis auf vorhandene Dichtefluktuationen und die können eben für die Strukturbildung im Universum verantwortlich sein. Die Geschichte dieser Hintergrundstrahlung, die ist noch gar nicht so alt. Wahrscheinlich jünger als Ihre Eltern, würde ich jetzt mal vermuten. Also für die meisten, die hier sitzen. Und das Ganze fing 1965 an. Das ist eine Aufnahme der kosmischen Hintergrundstrahlung. Also so hätte sie ausgesehen 1965, wenn Penzias und Wilson, die sie letztlich entdeckt haben, wirklich den kompletten Himmel beobachtet hätten. Man sieht hier in der Mitte sieht man einen etwas anderen Wert, aber ansonsten ist das alles sehr, sehr homogen. Die Farbe steht sozusagen immer für eine Temperatur. Die beiden hatten jetzt natürlich auch keine großartige Auflösung. Die konnten also genau in dem Wellenlängenbereich beobachten. Die Entdeckung an sich war Zufall. Eigentlich haben die nicht nach irgendeiner Hintergrundstrahlung gesucht, sondern die wollten ganz normale Radiomessungen machen und hatten aber die ganze Zeit ein Störsignal auf ihrer Antenne. Fanden überhaupt keinen Grund dafür, also haben am Schluss sogar die Tauben, die eventuell mal auf die Antenne Hinterlassenschaften abgelegt haben, dafür verantwortlich gemacht. Hat alles nichts genützt, sie sind das Signal nicht losgeworden. Und dann war es im Prinzip schon so ein bisschen Zufall, wie es immer so ist, dass gerade zu dem Zeitpunkt eben die Entwicklung der Urknalltheorien auch so weit waren, dass eine solche Hintergrundstrahlung auch vorhergesagt war. Die beiden waren übrigens nicht die einzigen, die diese Strahlung entdeckt hatten. Radioastronomie war zu dem Zeitpunkt ja nichts ganz Ungewöhnliches. Viele andere hatten diese Störsignale auch beobachtet und haben sie aber nicht weiter beachtet. Und ja, dann gewinnt man halt auch keinen Nobelpreis. Ja? Also für Sie ganz wichtig, wenn Sie irgendwelche seltsamen Signale irgendwann mal in Experimenten sehen, nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, sondern danach suchen, wo es eigentlich herkommt. Vielleicht hat ja irgendein Theoretiker gerade die schlaue Lösung zur Hand. Ja, das ist das Bild von 1965. Jetzt machen wir einen großen Sprung in die 90er Jahre zur Aufnahme, die die Kobe-Satellitenmission dann geliefert hat. Da sieht dieses Bild dann schon so aus. Man sieht jetzt immer in Blau sozusagen die kälteren Bereiche und in Rot die wärmeren Bereiche. Und das sind jetzt eben diese Fluktuationen auf der Größenordnung 10 hoch minus 5. Ja? Also das ist nicht plus minus 1 Kelvin oder so, sondern auf so einer Größenskala 10 hoch minus 5. Und warum das jetzt so relativ große, fleckige Bereiche hier sind, das liegt einfach an der Winkelauflösung, die dieses Instrument hatte. Hatte auch nicht so viel Messzeit, man muss die Instrumente ja dann kühlen und alles. Und da war einfach nicht so viel Zeit dafür gegeben, aber man hat jetzt eben gesehen, dass die Hintergrundstrahlung doch nicht so ganz homogen und isotrop ist, dass es zu solchen Unterschieden in der Temperatur kommt und hat sich dann auf die Jagd nach dem genauen Aussehen gemacht. Und das ist jetzt die Aufnahme von WMAP. Das sind, also Kobe waren 4 Jahre Messung, WMAP die kompletten Daten, das sind 9 Jahre zu Beginn des jetzigen Jahrtausends aufgenommen. Und Sie sehen, ich weiß nicht, ob das klappt, wenn man es so hin und her schaltet, aber zum Beispiel also hier dieses hellblaue und auch dieses rote hier, das finden Sie jetzt im nächsten Bild wieder, ja? Blau und hier rot, okay? Aber mit wesentlich besserer Winkelauflösung gemessen und dann durch die bessere Winkelauflösung natürlich auch eine feinere Temperaturskala, ja? Das kann man dann auch, weil man eben nicht über so große Bereiche mittelt, wenn man eine kleinere Winkelauflösung hat. Und als WMAP noch am Himmel war, da hat die ESA dann den Planck-Satelliten schon nach oben geschickt und gerade jetzt 2013 haben sie die vollständige Karte veröffentlicht, beziehungsweise auch die komplette, eine ganze Liste von 23 Veröffentlichungen, die alle mit dieser Planck-Mission zu tun haben. Und ein wesentliches Merkmal ist, also eine wichtige Sache ist eben die Untersuchung der Hintergrundstrahlung. Und auch hier, wenn Sie jetzt aufpassen, ich gehe nochmal zurück, können Sie nochmal sehen, wie sich die verbesserte Auflösung des Instruments dann eben darstellt. Ja? Also hier dieser vormals komplett dunkelblaue Fleck, der wird jetzt eben auch nochmal unterteilt in kleinere Strukturen. Und wenn man sich diese Karte des Kosmos dann anschaut und dann vergleicht eben zum Beispiel mit Gebieten, wo es jetzt Anhäufungen von sichtbarer Materie gibt oder wo es eben diese Leerstellen, diese Voids gibt, dann scheint das zumindest strukturell ganz gut zusammenzupassen. Wo kann das herkommen? Habe ich am Schluss noch eingeführt, um es Ihnen nochmal auf einer Folie zu zeigen, wie sich die Auflösung verbessert hat. Also das ist jetzt immer der gleiche Ausschnitt, einmal für Auflösung von Kobe, dann WMAP und dann Planck gezeigt. Ja, da sehen Sie nochmal, also der größere Schritt, der war dann von hier nach hier, ja, kann man gerne zugeben, aber wenn Sie sich jetzt mal die Areale genau anschauen, also den Bereich hier, da sieht man hier doch nochmal deutlich mehr Strukturen. Ja. So, was kann man mit diesen Daten noch machen? Man kann ein sogenanntes Leistungsspektrum auftragen. Das heißt, man schaut sich letztlich die Multipolentwicklung in Kugelflächenfunktionen dieser Hintergrundstrahlung an und dann erhält man so ein Leistungsspektrum. Was für Sie wichtig ist, diese Pünktchen hier, das sind die beobachteten Daten jetzt von WMAP. Und da gibt es dann noch ergänzend dazu Daten von anderen Experimenten. Das sind teilweise Ballonexperimente, also wo man hier von der Erde aus gemacht hat, sieht man, die haben dann oft auch einen größeren Fehlerbalken. Und was hier reingelegt ist, ist jetzt eine Kurve, die beschreibt, was es für akustische Oszillationen im frühen Universum gegeben haben kann. Und da sieht man die verschiedenen, also die Hauptschwingung und dann die verschiedenen harmonischen dazu. Und man sieht, wie das sehr gut zu den gemessenen Daten passt. Ich habe das Bild jetzt nicht rausgesucht, aber das gibt es dann analog eben auch für die Planck-Mission wieder. Und da ist jetzt keine Abweichung von diesem Bild zu erkennen. Was man dann daraus lernen kann, ist, wie das Universum ausgesehen hat, was da alles vonstatten ging, als eben diese Hintergrundstrahlung entkoppelt hat. Insbesondere sieht man aber auch, weil man dieses Bild eben über die ganze Karte beobachtet, dass dieses Maximum liegt sozusagen, egal wo Sie hinschauen, liegt es immer an der gleichen Stelle. Und das bedeutet, dass das Universum zu dem Zeitpunkt eben, dass die Bereiche sich bis dahin gleich entwickelt hatten. Und das deutet dann wiederum darauf hin, dass es sowas wie eine Inflationsphase gegeben haben muss. Also Hintergrundstrahlung ist eine ganz spannende Geschichte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es noch eine weitere Mission gibt. Ja?
Wenn Sie sagen, da gibt es da harmonische Schwingungen drin, sind, kann man die Dichtefluktuation auch darauf eventuell noch mit zurückführen?
Ja, also diese akustischen Schwingungen, die sich da ausgebreitet haben, die sollten dann diese Dichtefluktuationen...
Also die geben praktisch direkt die Dichtefluktuation.
Ja. So, als die Hintergrundstrahlung entkoppelt hat, ist dann was ganz Trauriges passiert. Unser Universum ist in eine dunkle Ära eingetreten. Die Hintergrundstrahlung hat sich nach und nach durch die Expansion des Universums ins Infrarote verschoben. Das heißt für uns... Mit unserer Sinnesausstattung wäre das Universum dann eben dunkel gewesen, weil es noch eine Weile gedauert hat, bis sich die ersten Sterne gebildet haben. Und dann fängt sozusagen die helle Ära des Universums an, etwa nach 10 hoch 8 Jahren. Da sind dann eben in diesen dichten Fluktuationen die Massen wieder so weit kontrahiert, dass sich die ersten Sterne bilden können. Und dann eben durch das Licht, das sie aussenden, beobachtbar werden. Also nach 10 hoch 8 Jahren, das Universum selber ist 10 hoch 8 Jahre alt und da haben wir den Beginn des sichtbaren Universums. Wenn Sie es jetzt auf sichtbares Licht festlegen wollen. Das Ganze... Also es gibt zahlreiche Bilder, die diese Entwicklung des Universums zusammenfassen. Ich habe Ihnen jetzt mal eins mitgebracht, aus den USA. Und da sind jetzt die verschiedenen Teilchen dargestellt, also die verschiedenen Typen von Elementarteilchen. Das sehen Sie hier unten, den Key, also die Legende, welche Beschreibung für welches Teilchen steht. Hier hat man den Big Bang und da ist eben die Grenze der Planckzeit ist mit einem Fragezeichen gekennzeichnet. Dann hat man hier Photonen Und dann setzt diese Phase der Inflation ein. Das ist hier so dargestellt, dass einfach die Größe des Universums jetzt stark zunimmt und eben nicht mehr, wie es hier dargestellt ist, entlang einer einer linearen Expansion verläuft, sondern hier eben so schlagartig größer wird. Und dann ist ganz nett hier eben auch aufgezeichnet, wo der Mikrowellenhintergrund entkoppelt. Das ist hier eingetragen. Dann haben wir eben auch die ersten Atome. Und dann bilden sich die ersten Sterne, die ersten Galaxien. Und hier irgendwo today, da wird dann der denkende Mensch angesiedelt, die Planeten, die um eine Sonne kreisen, aber ich glaube, das hier, das soll sowas sein wie eine Gravitationslinse, wird dann hier angedeutet. Und da haben Sie hier als Skala einmal die Zeitachse, dann die Temperatur und analog zur Temperatur dann eben die Energie aufgetragen. Und da finden Sie auch die Zahlen wieder, die ich Ihnen aufgeschrieben habe. Also gibt es noch zahlreiche andere Bilder. Können Sie auch gerne nochmal auf die Suche gehen, ob Sie eins finden, was Ihrem Geschmack dann besser entspricht. So, jetzt hatte ich schon angedeutet, so schön das alles funktioniert und wo wir auch hier schon die erste Vorhersage aufgeschrieben hatten, die das Modell machen kann. Es gibt... nicht reichen. Also wie so viele Modelle hat auch dieses seine Probleme, insbesondere also gelöst werden. Die größten davon können alle, in denen man diese inflationäre Phase einführt. Aber dann muss man eben erklären können, wo diese inflationäre Phase eigentlich herkommt. Wenn Sie mal eine Diskussion dazu hören, dann findet das in der Regel unter drei Schlagworten statt. Zum einen ist ein Problem die Homogenität des Universums oder man kann das auch als Horizontproblem umschreiben. Und das hat was mit der Hintergrundstrahlung zu tun, wenn man sich nämlich anschaut, wie homogen die eigentlich ist, dass es nämlich nur Fluktuationen auf der Skala 10 hoch minus 5 gibt, dann ist das nicht so ohne weiteres zu erklären. Denn warum sollte denn das eine Ende des Universums eigentlich wissen, wie warm oder kalt es am anderen Ende des Universums ist, wenn die so weit auseinander sind, dass sie ja nicht... über einen Ereignishorizont verbunden werden können. Also wenn Sie sich die kosmische Hintergrundstrahlung anschauen, dann fluktuiert die nur mit Delta T zu T ist 10 hoch minus 5. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt war das Universum extrem homogen und auch isotrop. Also es ist eigentlich ziemlich wurscht, in welche Richtung man schaut. Das sieht immer alles sehr ähnlich aus. Und da war es aber schon so groß, dass man gar nicht mehr erklären kann, warum das denn so sein sollte. Natürlich kann man sagen, okay, das war vielleicht alles Zufall, aber Zufall mag der Physiker nicht so gern. Und diese, also die Entfernungen sind so groß, dass man die nicht durch einen gemeinsamen Ereignishorizont in der Raumzeit beschreiben kann. Also die hängen kausal eigentlich nicht zusammen und trotzdem haben sie alle die gleiche Temperatur. Nicht durch gemeinsame Ereignisse verbunden. Und auch hier ist die Lösung jetzt eben wieder, auch hier ist, also hier ist die Lösung, dass die Inflationsphase, sie sorgen einfach dafür, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo diese Punkte verbunden waren, also wo sie miteinander kausal in Kontakt standen, und dann müssen sie aber dafür sorgen, dass sie schnell genug auf die Größe des Universums kommen, die wir heute beobachten, und das kriegen sie nur hin, indem sie so eine Inflationsphase einführen. Wenn sie das Universum vom Big Bang an einfach normal expandieren lassen würden, dann reicht die Zeit letztlich nicht aus, die sie haben. Ja? Und dann fügt man sich einfach ein bisschen Zeit in seinem Modell ein. Ja? Ich darf das sagen, ich bin Experimentalphysiker. Ein bisschen über die Theoretik erlässt. Okay, dann haben wir ein anderes Problem, das ist die Flachheit des Universums. Das hat jetzt was damit zu tun, wie die Metrik unseres Universums aussieht. Die führt dazu, also die Metrik ist eine flache Metrik, das heißt, der Parameter Omega 0, der ist etwa 1, wenn Sie sich das in den Friedmann-Gleichungen zum Beispiel anschauen. Die haben wir jetzt nicht besprochen, aber auch hier ist es wieder so, ist die Frage, warum ist der denn gerade 1? Der könnte ja auch jeden anderen Wert annehmen, ja? Und dann wäre das eben nicht flach, dann wäre das Universum irgendwie gekrümmt, entweder konkav oder konvex, also elliptisch oder hyperbolisch. Und auch an der Stelle kann man wieder sagen, ja, ist halt so, Zufall, ja, ist jetzt gerade flach, aber soll es halt nicht sein, insbesondere wenn man sich mal anschaut, wo das herkommt. Wenn man sich diese Gleichung nämlich aufschreibt, wie das heutige Omega 0 mit dem zum Beispiel, also mit irgendeinem früheren Omega 0, einem früheren Omega zusammenhängt, dann muss man da die Rotverschiebung dran multiplizieren. Und das ist ein Problem, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Zeitpunkt nimmt, wo die Hintergrundstrahlung entkoppelt und man würde jetzt dem Omega, was hier steht, Wert geben, der ja auch so im Bereich 10 hoch minus 5, also in der fünften Nachkommastelle anders ist, dann landet man für das Omega 0, was wir heute beobachten, eben nicht bei 1, sondern zum Beispiel bei 0,5 oder bei 50. Ja? Also einfach dadurch, dass das Universum weiter expandiert, würden kleine Abweichungen zu frühen Zeiten dazu führen, dass wir hier nicht bei der 1 landen, oder dass wir eben zufällig gerade bei der 1 gelandet sind. Ja, das glaubt man einfach nicht. Und auch hier, also hier ist es jetzt so, dass man die Inflationsphase nimmt, um bildlich gesprochen eine wie auch immer vorhandene Krümmung oder Struktur flach zu ziehen. Ja? Also wenn es denn vorher vielleicht irgendwann mal irgendwie gekrümmt war, dann ist es das nach der Inflation nicht mehr. Und ein anderes, das letzte Problem sind die magnetischen Monopole. Wer von Ihnen Big Bang Theory schaut, der weiß, dass da angeblich magnetische Monopole gefunden worden sind, was sich dann später als Störsignal des Dosenöffners rausstellt. Die Datenlage ist, ja, man könnte sagen, vergleichbar. Es gibt eine Gruppe auf der Welt, die behauptet, sie hat einen magnetischen Monopol beobachtet. Dieses Signal konnte von keiner anderen Gruppe und auch von der Gruppe selbst nie wieder bestätigt werden. Und darum könnte es vielleicht der Dosenöffner gewesen sein. Also es gibt keine. Und die sollten aber eigentlich existieren, denn immer wenn so eine Symmetriebrechung auftritt, wenn eben diese Wechselwirkungen entkoppeln, dann sollte es Störstellen oder Defektstellen geben. Und so eine Defektstelle wäre eben ein magnetischer Monopol. Dass man den nicht findet, da ist jetzt auch wieder die Inflationsphase dran schuld. Denn die hat die magnetischen Monopole nicht vernichtet, aber die hat die so ausgedünnt, sodass die einfach, dass es so wenige auf so großem Raum sind, sodass wir die mit unserer Messsensitivität nicht mehr nachweisen können. Und das würde dann ja gut mit dem Ergebnis zusammenpassen, dass eine Gruppe einen einzigen gesehen hat und alle anderen nicht. Vielleicht findet irgendwann noch eine zweite Gruppe einen und dann, ja, ist gut. So. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, also die Urknalltheorie, die funktioniert ganz gut, die beschreibt gewisse Dinge, sie sagt insbesondere einige Sachen vorher, nicht nur das Verhältnis von Wasserstoff und Helium, es ist auch die Hintergrundstrahlung vorhergesagt worden mit ihrem Wert, auch die Schwankungen kann man vorhersagen, sie sagt die Expansion des Universums voraus, so wie wir sie ja auch beobachten. Und sie gibt eine Möglichkeit, die Struktur- und Massenverteilung im Universum zu erklären. Also insgesamt gesehen ist es eine recht erfolgreiche Theorie. Sie hat ihre Problemchen, die man dann durch Einführung von dieser Inflationsphase beheben kann und so man nur einen Mechanismus entwickelt, der glaubwürdig genug ist, um die Energien zu erklären, die dafür benötigt sind, ist eigentlich alles ganz fein. Für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit Kosmologie auskennen, so eine Inflationsphase bedeutet nichts anderes, als dass die kosmologische Konstante während dieser Zeit nicht konstant ist. Also Sie haben eine Konstante, die für eine gewisse kurze Zeit nicht konstant ist. Okay, ja, damit wäre ich mit meinen Ausführungen zum frühen Universum am Ende. Haben Sie noch Fragen? Nein? Okay, dann machen wir am Freitag einen kleinen Ausflug in die Kosmologie, schauen uns an, was es da für verschiedene Modelle oder Beschreibungen auch gibt und dann machen wir noch eine Fragestunde zur Klausur. Bis dann.